Möchte diese Predigt gleich beginnen mit dem Predigttext für heute, und der steht in Psalm 24. Den lese ich einmal in der ganzen Länge vor. Psalm 24. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt. Und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz rein und dessen Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen vom Herrn, er wird Segen vom Herrn empfangen, Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Ich erinnere uns noch einmal an den ersten Satz aus diesem Psalm 24. Da heißt es, die Erde und alles darauf gehört dem Herrn. Ich will mal sagen oder zumindest die Frage stellen, hat es wirklich für uns den Anschein, dass die Erde dem Herrn gehört? Oder haben wir nicht viel eher den Eindruck, dass sie uns gehört? Also mein Eindruck ist es schon, dass sie in gewisser Weise von uns in die Finger bekommen wurde, und wir den Eindruck gewinnen konnten, ja, die Erde ist uns überlassen und womöglich auch uns preisgegeben. Ja. Die Erde gehört uns. Wir leben in einem Zeitalter, wo unendlich viel hergestellt wird und unendlich viel konsumiert wird. Ja. Wir leben in einem Zeitalter des Konsums. Und was die Erde angeht und ihre Ressourcen, da können wir sagen, das, was wir in die Finger bekommen, das verwerten wir und verbrauchen wir. Ich finde es immer wieder fast erschreckend, wenn in Wirtschaftsnachrichten, die ich lese oder höre, Begriffe gebraucht werden, die so selbstverräterisch sind, dass sie eigentlich jeden aufschrecken lassen müssten. Das sind wirklich gebräuchliche Begriffe aus der Wirtschaft. Beispielsweise werden Kohlevorkommen ausgenutzt oder Ölfelder werden ausgebeutet. Und wenn die dann leer sind, sagt man, die sind erschöpft. Ja? Also, die Erde wird... Was habe ich gesagt? Wie redet die Wirtschaft? Ausgenutzt, ausgebeutet und bleibt dann erschöpft zurück. Also wenn das nicht selbst verräterisch ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Und wir wissen, dass diese Erde einer Erschöpfung zugeht. Dass sie an allen Ecken und Enden die weiße Fahne schwingt. Und so könnte man meinen, wenn man dieser Erde eine personhafte Wirklichkeit zusprechen würde, sich auch in gewisser Weise wehrt. Ich möchte einen Blick in die Zukunft werfen. Der ist etwas größer, aber er hat eben auch mit uns zu tun. Ich nenne diese Predigt Psalm 24, Erde an Gott, bitte kommen. Ich möchte heute mit der Predigt vor allen Dingen zwei Fragen stellen. Die erste richtet sich an dich. Wie erdverbunden bist du eigentlich? Oder gehen deine ganzen Sehnsüchte in den Himmel? Wie erdverbunden bist du eigentlich? Und woran zeigt sich das? Und die andere Frage, wie erdverbunden ist Gott? Oder wartet der nur darauf, dass wir in seinen schönen, warmen Himmel kommen und dann sind wir ja da, wo wir immer hin wollten? Ich stelle diese Frage auch in Richtung Gott, weil ich manchmal gefragt habe, Gott, ist diese Erde eigentlich so ein Auslaufmodell für dich? Also, oder vielleicht hat er mich gefragt, glaubst du, dass diese Erde für mich ein Auslaufmodell ist? Diese Fragen scheinen mir deswegen wichtig zu sein, weil wir aus allen möglichen Richtungen gesagt bekommen, dass in Fragen der ökologischen Entwicklung gerade fatale Richtungen eingeschlagen werden. Ja? Die Systeme werden massiv überfordert und wir müssen einfach sagen, diese Umweltkrise, die sich mancherorts schon als Umweltkatastrophe zeigt, aber diese Umweltkrise ist ohne Zweifel ausgelöst durch eine wirtschaftlich-technologische Zivilisation. Ausgelöst durch eine wirtschaftlich-technologische Zivilisation, an der wir teilhaben. Und ich werde jetzt bewusst auf Beispiele verzichten, weil ich dich für informiert genug halte und uns nicht das Herz schwer machen möchte, aber ich verzichte auf Beispiele. Fakt ist aber, es ist nicht mehr so sicher, ob wir auf eine sichere und positive Zukunft zugehen. Es ist nicht mehr das Selbstverständlichste von der Welt, dass alles gut weitergeht. Und wir brauchen aber eine positive Zukunftsaussicht, um mit Hoffnung leben zu können. Denn wenn wir das nicht haben, ja, dann arbeitet irgendwas hier im Hintergrund unseres Denkens und Fühlens und nimmt uns den Mut. Wir brauchen, jeder von uns, ob du gläubig bist oder nicht, eine positive Zukunftsaussicht. Und meine Frage ist, gibt es die oder fängt die erst mit dem Himmel an? Und ich möchte dir heute antworten, nein, die fängt nicht erst mit dem Himmel an. Dass auch Christen nicht immer so sicher waren, ob die Erde nicht doch irgendwas ist, was man nutzen, ausnutzen und verbrauchen kann, das ist mir im Laufe der Zeit auch ziemlich bewusst geworden. Also man kann ja nun wirklich nicht sagen, dass Ökologie oder Bewahrung der Schöpfung schon immer und auch jetzt ein massiv großes Thema der Kirche ist. Ja, es ist überhaupt nicht das Kernthema. Es rutscht ein bisschen vom Rand in die Mitte, aber in der Mitte ist es noch nicht. Im Kern der Fragen steht es noch nicht. Das mag auch etwas damit zu tun haben, dass die Kirchen und die Christenheit seit schon vielen, vielen Jahrhunderten gesagt hat, eigentlich, in der Mitte, im Kern geht es doch um ganz andere Fragen, nämlich um das Seelenheil. Ja? Damit ist doch Gott beschäftigt und deswegen sind auch wir damit beschäftigt. Okay, es geht auch sicher irgendwie um karitative Hilfestellungen und Sozialfürsorge und was machen eigentlich die Armen und da engagieren wir uns auch noch, aber dann hört es an manchen Stellen schon auf. Ökologische Verantwortung, politische Einflussnahme, da lassen wir mal schön die Finger von. Ne? So wichtig scheint das nicht zu sein. Und ob die Christen der Vergangenheit oder auch wir es wollten oder nicht, aber das Heil, das von dem Gott spricht, wurde oft beschränkt auf den Menschen und seine Seele. Der Mensch hatte sozusagen exklusiven Zugriff auf das Heil Gottes. Und deswegen, weil es scheinbar immer nur um die Seele ging, haben sich auch viele Christen so zurückgezogen auf diese fromme Innerlichkeit. Die waren so gerne mit Jesus privat und guckten, dass hier drin alles sauber bleibt. Sie sahen in Jesus vor allen Dingen den Erlöser von den Sünden, aber keinen Schöpfer und keinen Befürworter des Diesseits. Niemanden, der diese Welt wirklich liebt. Und vielleicht gab es sogar Bibelstellen oder gibt es Bibelstellen, die sagen, ja, die soll man ja auch nicht lieben, ne? Hat Johannes gesagt im Johannesbrief. Habt nicht lieb die Welt. Das ist aber eine ganz andere Aussage. Hier geht es um eine Haltung, die Gott ausschließt. Ja, es ist eine spirituelle Größe, was mit Welt gemeint ist. Aber wenn man hört, hab nicht lieb die Welt, wo stehe ich gerade? Auf der Welt, okay, dann ja, scheint die in meinem Leben nicht die größte Prio bekommen zu sollen. Können wir Jesus denken als jemanden, der ein ökologisches Interesse hat oder ein politisches Interesse hat? Sehen wir Jesus als einen, der politisch Einfluss nimmt? Der sich da wiederfindet? Ich glaube, viele Christen sehen ihn nicht so. Ich möchte hier mal aus einer Dogmatik von Jürgen Moltmann zitieren. Der hat viel vor 20, 30 Jahren schon in seiner Dogmatik über die Schöpfung, Gott in der Schöpfung. Gott in der Schöpfung, so hat er sie genannt. Gott in der Schöpfung. Möchte hier mal zitieren, Jürgen Moltmann. Angesichts des Endes der Natur werden die Kirchen die kosmische Bedeutung Christi und des Geistes entdecken. Oder sie werden an der Vernichtung der irdischen Schöpfung mitschuldig. Die Entdeckung der kosmischen Weite des Geistes Gottes führt dagegen zum Respekt der Würde aller Geschöpfe, in denen Gott durch seinen Geist anwesend ist. In dieser gegenwärtigen Situation ist diese Entdeckung nicht romantische Poesie oder spekulative Vision, sondern die notwendige Voraussetzung für das Überleben der Menschen auf Gottes einmaliger Erde. Also den Mann muss man hören, und er, das ist ein relativ kurzer Text, ja, aber er sagt, die kosmische Bedeutung Christi, die Würde aller Geschöpfe, die Innewohnung des Geistes in allen, und wenn diese Einsichten nicht stattfinden, ja, dann können wir es nur falsch machen mit der Schöpfung. Wenn wir ihr die Würde und den Glanz Gottes nicht ansehen. Und ich möchte sicher heute keine ethischen Appelle vom Stapel laufen lassen. Ne? Denk mal an die Corona-Krise. Ne? Also da hast du ja am Anfang auch noch offen zugehört, aber irgendwann ermüden diese Appelle auch. Man kann nicht ständig in so einem Krisenmanagement bleiben oder in so einer alarmierten Stimmung. Das macht müde. Man kriegt den Spannungsbogen nicht gehalten. Und deswegen werde ich dir keine Appelle predigen, weil das hält vielleicht bis übermorgen. Und dann sind wieder andere Themen, die diese Appelle verbrauchen. Wir brauchen andere Motivationen. Diese anderen Motivationen können vielleicht sein, dass wir Gott erkennen, der diese liebende Beziehung nicht nur dem Menschen anbietet, sondern seiner ganzen Schöpfung anbietet. Eine liebende Beziehung. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, um dir zu zeigen in der Heiligen Schrift, wie personenhaft die Elemente der Schöpfung angesprochen werden. Dass Bäume jubeln. Und ich könnte da, ja, selbst die Erde wird personenhaft angesprochen. Da gehen große Geheimnisse vor sich. Aber wir mit unserer Aufklärung und Vernunft haben alles rationalisiert und alles der wissenschaftlichen, technologischen Blickweise überlassen. Ja, dann nehmen wir dem Besonderen sein Geheimnis und Glanz. Die Erde will nicht auf die Verbrauchbarkeit reduziert werden, sondern sie hat eine Würde in sich. Und wer mit Tieren lebt, wer mit Schöpfung lebt, der merkt, da ist eine Würde im Spiel. Ja. Albert Schweitzer hat gesagt, die Ehrfurcht vor dem Leben, weil man merkt, das ist nicht einfach nur seelenloses, materielles irgendwas. Ne? Es redet zu einem. Und es wäre so gut, wenn wir auch verstehen, dass wir nicht gut beraten sind und es überhaupt nicht heilsam ist, wenn wir eine Wegwerfgesellschaft bleiben. Wie gut wäre es, wenn wir eine Gleichgewichtsgesellschaft würden? Wir bezeichnen irgendwelche Völker, die im Busch oder in Regionen leben, die nicht so hoch entwickelt sind, wobei das wirklich in Anführungsstrichen geführt werden muss mit entwickelt. Ja? Wir bezeichnen sie als Entwicklungsländer, aber die leben wesentlich mehr im Einklang mit der Natur, mit der Schöpfung und mit sich selbst, als wir es hinkriegen. Ne? Und wir erlauben uns solche abfälligen Betrachtungen wie Entwicklungsgesellschaft. Ne? Und das führt mich zu der Frage, warum haben so viele Christen in den Jahrhunderten keinen würdevolleren Umgang mit der Schöpfung, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Erden und den Gewässern hinbekommen? Warum ist uns das nicht gelungen, auch den Christen nicht? Und hier möchte ich einen ersten Gedanken platzieren. Der Mensch, die schief sitzende Krone der Schöpfung? Soll mal eine Frage sein, keine Behauptung. Wenn wir in die Urgeschichte schauen und in die Texte der Urgeschichte, dann könnten wir denken, ja, da gibt es schon gewisse Aussagen, die besagen, wir haben gewisse Vorrechte, die andere nicht haben. Ich lese mal 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Tiere des Meeres, über die Vögel des Himmels und über die Tiere. Also hier würde ich mal sagen, hier steht es schwarz auf weiß, ja, macht alles, was nicht menschlich ist, euch untertan. Möchtest du gerne jemandes untertan sein? Ich würde es dir nicht wünschen. Aber hier steht, macht das alles euch untertan und herrscht. Ja? Wer herrscht, hat das Sagen. Wer herrscht, der, bei dem ist vorne. Und ich glaube, solche Texte haben auch dazu geführt, dass auch Christen gedacht haben, ja, das ist uns gegeben und wir auch in gewisser Weise preisgegeben, ausgeliefert und jetzt machen wir mal damit, was wir wollen. Und das haben auch Christen gemacht, aber sowas von. Und in dieser imperialen Manier haben sie alles in Besitz genommen, versklavt und verbraucht, was nur geht. Aber es ist ein großes Missverständnis, denn die Natur, die Mitschöpfung, ist keine primitive Kraft, die gezähmt und unterworfen werden will. Und deswegen schauen wir jetzt nochmal in diesen Text. Denn was ist eigentlich das Konzept hinter diesen Aussagen von Untertan und Herrschen? Das biblische Konzept von Herrschen hat immer, immer, immer inklusive Fürsorgen. Und Exegeten, also Bibelausleger, sagen uns, hier wird eine Hofsprache gebraucht, eine königliche Sprache. Der Mensch wird angesprochen quasi in einer königlichen Rolle, die ihn aber nicht sozusagen zu dem macht, der jetzt im Luxus leben soll, wie das Könige so machen, sondern wo gesagt wird, was ist denn die eigentliche Aufgabe der Könige? Welches Mandat gibt denn Gott dem Menschen? Nämlich zu fürsorgen, zu entwickeln, zu fördern, so wie ein König die Aufgabe hatte, sein Volk zu versorgen, sein Volk zu entwickeln, zu bewahren. Also hier geht es überhaupt nicht um Herrschaft im Sinne von alles gehört mir und ich habe das Sagen, sondern es ist gemeint, dass Gott diese Erde der Fürsorge der Menschen anvertraut hat. Könige wurden damals auch als Hirten angesprochen, ja, weil sie für das Volk wie eine Herde sorgen und gucken, dass es gut bleibt. Also kein Herrschaftsauftrag, sondern ein Dienstauftrag. Aber das ist völlig weggerutscht, also komplett. Kein herrenloses Gut, sondern etwas, was würdevoll und gut behandelt werden will. Und da würde ich doch mal sagen, angesichts der ökologischen Herausforderung, so richtig gut gelungen ist das auch der Christenheit nicht. Oder hast du da so einen ganz anderen Eindruck? Ich nicht. Wenn ich an den Umweltschutz denke, an den Klimaschutz, dann kommen mir manchmal Zweifel oder es will mir überhaupt nicht einleuchten, was jetzt eigentlich dazu noch mein Beitrag sein kann. Es ist uns bisher nicht gut gelungen, aber was könnte jetzt überhaupt noch mein Beitrag sein oder unser Beitrag? Ja, ich versuche Ressourcen zu sparen und verantwortlich mit den Gütern dieser Welt umzugehen und gleichzeitig werden in anderen Ländern die Woche 3 Kohlekraftwerke gebaut und ich denke, ja, da komme ich mir vor wie jemand, der vor einem brennenden Haus steht und ich habe eine Wasserpistole in der Hand, ne, eine ganz gefährliche Geschichte, eine Wasserpistole, ne, mit richtig viel Wasser drin und versuche dann das Ganze irgendwie zu löschen. Da würdest du doch denken, ja, viel Erfolg. Und es ist ja immer noch so, dass wir als Gesellschaften, auch als diese Gesellschaft, in der wir stehen, Erfolg an ganz anderen Fragen messen als, was tut eigentlich der Schöpfung gut. Wenn wir von Erfolg sprechen, von Wachstum, dann geht es um Wirtschaft, dann geht es um Finanzen, dann geht es um militärische Größen. Aber mit dem allem, was dann da so wächst, wachsen auch gleichzeitig und ausgelöst davon die Schäden an der Erde. Und du hast es ja auch schon gehört, wenn alle auf dieser Welt so leben wollten wie wir in Europa, und das wollen alle, dann bräuchten wir mehrere Erden. Nur dumm, dass wir sie nicht haben. So, jetzt komme ich zu einem zweiten Gedanken. Die Hersteller und der Wiederhersteller. Ich glaube, dass wir in Fragen des Wachstums uns einlassen müssen, und ich hoffe, du bist schon dabei, auf Herzenswachstum und nicht auf wirtschaftliches Wachstum und Wachstum von Konsum und von Technologie und was es da nicht alles gibt. Die Zukunft wird zeigen, dass wir als Erde und als Menschheit keine weiteren Hersteller brauchen, sondern einen Wiederhersteller. Und in der wenigen Zeit, die mir bleibt, möchte ich dir eine Vorstellung verschaffen, was damit gemeint ist. Also ich möchte die Frage stellen, ist unsere Welt und die gesamte Schöpfung der Liebe zur Macht preisgegeben oder gibt es da einen, der diese unlösbare Welt erlösen wird und der nicht mit der Liebe zur Macht kommt, sondern mit der Macht zur Liebe? Ja? Der die Macht zur Liebe hat. Und ich halte diese Hoffnung fest, je länger, je mehr, dass diese Erde noch einmal aufatmen wird. Von uns Menschen aufatmen wird, weil Jesus seiner Schöpfung mit Liebe und Macht entgegenkommt und dass er ein neues Zeitalter öffnet, das dieser Erde Zukunft gibt. Und ich möchte jetzt 2 Texte lesen, zuerst einmal aus der Offenbarung und dann aus dem alttestamentlichen prophetischen Buch Jesaja. Ich lese jetzt aus Offenbarung 20. Nun sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte und eine große Kette in der Hand hielt. Er packte die Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, fesselte sie und warf sie für 1000 Jahre in den Abgrund. Den Eingang zum Abgrund verschloss und versiegelte er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vorüber waren. Glücklich, wer zu Gottes heiligen Volk gehört. Über diese Menschen hat der zweite Tod keine Macht. Vielmehr werden sie Gott und Christus als Priester dienen und während der 1000 Jahre mit Christus regieren, herrschen, steht da. Mit Christus werden sie herrschen in dieser Welt, auf dieser Erde. Das ist das, was hier genannt ist, ist das sogenannte 1000-jährige Reich. Und ich weiß, dass es für viele Christen ein Begriff ist, der aber nicht gut unterfüttert werden kann mit mit der Antwort darauf, was ist das eigentlich? Warum gibt es das eigentlich? Warum, wenn diese Welt so verseucht ist von Sünde und Gott irgendwann sagt, genug der Gottlosigkeit, dann macht er halt hier alles dicht und dann holt er uns alle in den Himmel. Warum dann noch dieses tausendjährige Reich? Ich komme aber erst zum zweiten Text. Jesaja 65. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kein Mensch wird noch an das Vergangene denken. Niemand wird es sich zu Herzen nehmen. Freut euch vielmehr, freut euch für immer und ewig an dem, was ich zustande bringe. Denn ich will Jerusalem zu einer Stätte des Glücks und seine Bewohner zu einer Quelle der Freude machen. Es wird keine Kinder mehr geben, die nur wenige Tage alt werden. Und keine Alten, die nicht ein erfülltes Leben gelebt haben. Die Jüngsten werden mit 100 sterben und wer die 100 nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden nicht mehr bauen und ein anderer wohnt darin. Sie werden nicht mehr pflanzen und ein anderer isst. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen und keine Kinder gebären, die gleich danach sterben. Der Wolf und das Lamm werden zusammen weiden. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses und nichts Unheilvolles stattfinden, spricht der Herr. Also das ist definitiv ein Text, der für diese Erde geschrieben wurde, ja, der auf dieser Erde stattfindet. Und lass dich nicht irritieren, so von wegen neuer Himmel und neue Erde. Nein, das ist das, was hier stattfindet, ne, wo man noch sterben kann und wo die Schöpfung versöhnt miteinander lebt und wo die sozialen Systeme gerecht sind, das findet hier statt. Und beides Mal in Offenbarung 20 und in Jesaja 65 ist eine Gesellschaft und eine Zeit beschrieben, wo die Menschen sich nicht mehr in einem Teufelskreis drehen. Ja? Wir sehen ja auch gerade, was für ein Teufelskreis herrscht. Die Energiepreise steigen, kein Gas ist da, wir schmeißen die Kohlekraftwerke wieder an. Ne? Wo wir alle sagen, das dürfen wir eigentlich nicht. Das ist doch ein Teufelskreis, oder? Und keiner weiß doch, was in 10 Jahren wieder als Frage auf uns wartet. Und lass dich nicht irritieren, hier steht neuer Himmel und neue Erde. Aber wenn du durch Jesus zu Gott gehörst und er über dich gesagt hat mit Worten der Heiligen Schrift, siehe, du bist eine neue Kreatur, ne, sagt Paulus über die Christen. Da will ich doch mal fragen, wenn das auch über dich gilt, hat Gott dich vorher abgeschafft? Ja, bist du erst tot umgefallen und dann kam der neue Bernd, die neue Inge? Nee. Weil geistliche Kräfte in dein Leben kamen, erneuernde Kräfte des Geistes, die dich wieder für Gott lebendig machten und für Menschen lebendig machten, da musst du dich Gott doch nicht erst abschaffen, um dich neu zu machen. Dass das Ganze noch eine Fortsetzung hat, ja. Melina, meine Ressourcen gehen gerade zu Ende. Holst du mir noch ein Glas Wasser? Und ja, sie werden mit Christus regieren. Und das heißt eben, sie werden diese Welt wieder fördern, entwickeln, bewahren. Und dieser Jesus wird es unter Beweis stellen, dass er das, was er von Anfang an vorhatte, ja, was er von Anfang an vorhatte, dass er das auch umgesetzt bekommt. Er wird sich eine Ehre daraus machen, zu zeigen, dass Gott kann, was er ankündigt und will. Er wird die Systeme des Geldes, die Systeme der Gleichgültigkeit, die Systeme des Konsums, die Systeme des Egoismus bekämpfen und angreifen. Und halte Jesus bitte nicht für harmlos. Ja? Deklariere ihn nicht zu irgend so einem netten Seelenverwandten, der nichts anderes im Sinn hat, als dich so geistlich zu pampern. Er will das nicht. Wie hieß es in Psalm 24? Es ist der Herr, stark und mächtig. Das kommt gerade rechtzeitig. Danke. Mächtig im Kampf. Er greift an. Er wird das Gottlose, diese systemischen Sünden, ja, hier geht's, wir haben es nicht mehr mit deinen und meinen Sünden zu tun in dieser Welt, das sind systemische Sünden, er wird sie angreifen. Und das wird die Erde wieder aufatmen lassen. Und wir fühlen uns manchmal so überfordert von der Frage, wie ist denn das alles wieder hinzukriegen und gut zu machen. Aber ich will das noch mit einem Vergleich schließen. Im Zweiten Weltkrieg gab es in Frankreich Männer und Frauen, die sich gegen ein Unrechtssystem, nämlich die Nazi-Diktatur gewehrt haben. Die Nazis haben das Land besetzt und dann gab es einige Männer und Frauen in der Resistance, die haben sich gewehrt. Aber das war eine Armee, also zahlenmäßig eine sehr mickrige Armee, eine Armee von Amateuren und die standen gegenüber den Nazis in so einer waffenklirrenden Übermacht und mussten sich fragen, ja, was ist eigentlich jetzt unsere Chance? Aber wenn wir diese Männer und Frauen gefragt hätten, warum macht ihr das? Dann hätten sie gesagt, du musst das größer sehen. Warum? Wir kämpfen hier gegen Gewaltherrscher, aber wir wissen gleichzeitig, auf der anderen Seite des Ärmelkanals bereiten sich die Alliierten vor. Der Angriffsplan ist geheim, der Zeitpunkt ist geheim. Aber da wird eine unendlich große Invasionsstreitmacht zusammengezogen und sie wird kommen. Der Einsatzbefehl wird gegeben werden. Und dann wird hier eine Armada von Schiffen auftauchen und dann wird sie dieses Land befreien. Und dann werden wir, und das hätten diese Menschen damals gesagt, und dann werden wir auf der Seite der Gerechtigkeit gestanden haben. Dann werden wir auf der richtigen Seite gestanden haben. Und das müssen wir uns sagen, wenn wir an Umweltschutz denken. Wir kriegen das große System persönlich und vielleicht sogar gesellschaftlich nicht bekämpft. Aber die Frage ist, auf wessen Seite kämpfen wir? Auf wessen Seite kämpfst du? Und dieser Jesus ist gefährlich. Ja? Lass dich nicht betören und einlullen durch Konsum und kauf dir was Schönes und dann kannst du den schwierigen Fragen entgehen. Nein, das hat die Erde nicht verdient, dass wir einfach so tun, als gehe es ihr nicht gut und den Tieren und den Systemen. Keine teilnahmslose Weltabgewandtheit, das wäre sowieso eine verirrte Frömmigkeit, sondern den Kampf des Messias kämpfen. Wir haben tausende, Millionen, na sagen wir mal tausende von Herstellern, aber wir brauchen einen Wiederhersteller. Und ich bitte dich, dass du auf seiner Seite stehst und auch in den Fragen der Schöpfung, der Tiere, der Systeme, der ökologischen Systeme seinen Kampf kämpfst. Amen.